Korsetts in Europa, gebundene Füße in China, das sind so zwei historische Praktiken, die auf den ersten Blick ziemlich weit entfernt scheinen und doch eine gemeinsame Frage aufwerfen. Warum bringen Gesellschaften Frauenkörper in Form? Die Kulturwissenschaftlerin Evke Rulfes erzählt davon in ihrem neuen Buch, das heißt Eingeschnürt, und es geht um die Geschichte von Schönheitsidealen, sozialem Aufstieg, weiblicher Emanzipation um 1900 mit dem Bogen zum Hier und Jetzt, wie frei waren und sind unsere Vorstellungen von Schönheit tatsächlich. Und ich freue mich sehr, darüber spreche ich jetzt mit Evke Rulfes. Sie ist bei mir im Radio 3 Studio. Guten Morgen, schön, dass Sie hier sind.
Guten Morgen.
Dieser Vergleich Korsett und Füße binden, der ist ebenso einleuchtend wie auch ein bisschen heikel. Warum haben Sie sich für diese Beispiele entschieden?
Ich würde gerne noch kurz vorweg schicken, dass die Idee zu diesem Thema von meiner Freundin und Kollegin Jasmin Mersmann kam, die Kunsthistorikerin ist und die sich mit globalen Körpermodifikationen in der frühen Neuzeit beschäftigt hat. Mhm. Und dann ist sie eben auf dieses Thema des Füßebindens gestoßen, was vor allem im 19. Jahrhundert sehr interessant wird, und hat mich dann gefragt, ob wir nicht zusammen eine Ausstellung darüber machen wollen. Und das haben wir dann getan und daraus ist dieses Buch entstanden. Und wir haben das Korsett und das Füßebinden miteinander verbunden, weil das zu dieser Zeit, also im 19. Jahrhundert, in jedem Text, den es darüber gibt, also der in Europa über das Füßebinden geschrieben wird, wird sehr häufig auch das Korsett erwähnt. Also ja, die binden ihren Frauen die Füße, aber wir machen das ja auch in Europa und wir machen das ja mit unseren Frauen auch. Und gleichzeitig gab es in China natürlich auch den Blick aufs Korsett. Und das wurde eben auch miteinander verglichen. Und das war für uns sehr interessant.
Jetzt muss ich mal nachfragen. Der Blick von uns aus Europa auf diese gebundenen Füße, wir kennen die Bilder vielleicht oder viele von uns kennen die Bilder. Das ist das eine. Aber haben die von dort auf das Korsett mit dem ähnlichen Blick, oh Gott, wie kann man nur,
geblickt? Ja, genau. Also es gibt eine schöne Episode der Kaiserin-Witwe Cixi, die sich das zeigen lässt, wie das aussieht, das Korsett, und die ist endlich setzt und sagt so, wie kann man das Frauen nur antun? Sofort Kleidung geholt für dieses Mädchen, damit sie sich umziehen kann. Die werden mit Stahlstangen gebunden und gefoltert und die können ja auch gar nichts essen. Und die, also wieso dürfen die eigentlich auch keine Hosen tragen, die Frauen? Das ist ja schrecklich. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch großes Gelächter. Die haben sich halt teilweise auch sehr lustig gemacht darüber, weil den weiblichen Körper in dieser Form, in dieser sozusagen sehr weiblichen Form zu zeigen, galt in China als höchst unanständig. Also das war einfach für die total krass, das so zu sehen.
Aber ist denn da auch eine Selbstreflexion möglich gewesen auf das, was sie selbst gemacht haben? Das Füßebinden ist ja eine ziemlich brutale Methode gewesen, einen Körper zu verändern.
Ja, das stimmt. Jetzt muss man sagen, diese Tradition ist über 1000 Jahre lang gewachsen. Und sie hatte sich im Laufe dieser Zeit eben von einem Statussymbol zu einem absoluten Zeichen von Weiblichkeit entwickelt, unter Han-Chinesen. Und es hat sich in bestimmten Gebieten, zum Beispiel in Nordchina, so weit ausgebreitet, dass teilweise bis zu 99% der Frauen die Füße gebunden hatten. Also auch wirklich die allerärmste Bevölkerung, die auf den Feldern arbeiten mussten und so weiter. Und die Füße der Tochter, die Füße nicht zu binden, hätte bedeutet, sie aus der Gesellschaft auszuschließen. Insofern war das so, so drin sozusagen in den Köpfen, dass es ganz, ganz schwer war, diese Praxis abzuschaffen. Und genau, damit haben wir uns eben auch sehr beschäftigt mit diesen Emanzipationsbewegungen, die interessanterweise eben, das war auch ein weiterer Grund, warum wir das verglichen haben, an beiden Orten gleichzeitig stattfindet. Also die Bewegung für die Kleiderreform in Europa und in den USA und eben die Bewegung gegen das Füßebinden in China.
Das bedeutet ja, das sind nicht einfach nur Schönheitsideale, also Fragen des Geschmacks, das sind auch Fragen der Stellung in der Gesellschaft. Das ist eigentlich das, was wirklich wichtig war, oder?
Genau. Also interessant ist ja, dass es ausschließlich weiblichen Körpern angetan wurde sozusagen, oder sie diese Schönheitsnorm nur weibliche Körper betraf. Und das kann eben nur in einer Gesellschaft passieren, die stark patriarchal geprägt ist, wo Frauen als minderwertig angesehen werden und ein starkes Machtungleichgewicht herrscht. Also das heißt, diese Frauen waren darauf angewiesen, zu heiraten um finanziell und sozial abgesichert zu sein, in China zusätzlich auch noch rituell abgesichert zu sein. Mhm. Es war diesen Frauen oder überhaupt Frauen in beiden Gesellschaften kaum möglich, ein selbstständiges oder ein selbstbestimmtes, freies, finanziell unabhängiges Leben zu führen. Und deswegen mussten sie sich den ästhetischen Normen anpassen.
Pierre Bourdieu sprach davon, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse in den Körper einschreiben. Würden Sie sagen, dass das Korsett oder auch das Füßebinden nicht nur Kleidungs- und Körperpraktiken waren, sondern auch eine Form von sozialer Disziplinierung, also die buchstäblich verkörpert wurde?
Ja, sicherlich. Also das Thema ist zu komplex, um es darauf zu begrenzen. Das ist aber ein Teil, ist das sicherlich davon. Das Ding ist ja eben, dass es so wahnsinnig sichtbar ist. Also man kann es nicht machen. Also es stellt den Körper, also es modifiziert oder formt den Körper auf eine Weise, das lässt sich irgendwie nicht verstecken oder so, oder dass man nicht mitmacht und nur so tut oder so. Es geht nicht.
Und es braucht eben mehr als von heute, 2026, da drauf zu gucken und zu sagen, mein Gott, was haben die mit sich machen lassen?
Genau, also wir haben versucht, sozusagen die Position der Frauen zu erforschen. Also was wir natürlich nicht können, aber es gibt eine Kulturwissenschaft oder Kulturanthropologin Dorothy Coe, die sich sehr damit beschäftigt hat und die als erstes wirklich gefragt hat, so, was wollten die Frauen eigentlich oder warum haben die das eigentlich gemacht? Sie ist natürlich auch nicht wirklich zu einem Schluss gekommen. Es lässt sich irgendwie sehr schlecht erforschen, weil eigentlich gibt es keine schriftlichen Quellen von Frauen über diese Praxis, über sich selbst. Die meisten schriftlichen Quellen sind aus der Zeit der Anti-Footbinding Bewegung sozusagen, also aus dem Zeitpunkt des Abschaffens, und die sind natürlich wahnsinnig gefärbt und sehr moralisch sozusagen. Mhm. Die verurteilen die Frauen und oder sehen sie als komplette Opfer, aber die Frauen selber haben eigentlich keine Stimme. Und wir haben so ein bisschen versucht, mit Dorothy Coe auch so einen etwas neutraleren Standpunkt einzunehmen. Sie sagt einfach so, it was, also es war. Und man sollte jetzt versuchen, ohne einen bewertenden moralischen Standpunkt sozusagen einfach mal zu gucken, was könnten die Beweggründe gewesen sein.
Sie haben es gerade angesprochen, um 1900 war das dann die Zeit, als das aufhörte, als Reformbewegungen auch gegen das Korsett hier in Europa natürlich entstanden sind. War das wirklich ein Akt der Befreiung, Frau Rolfes, oder war das eigentlich nur, anstelle dessen ist ein neues Körperideal getreten, also auch ein neuer gesellschaftlicher Schönheitsdruck, also jetzt auf einmal Gesundheit, Schlankheit, Sportlichkeit?
Ja, aber im Grunde muss man sagen, also man muss auf jeden Fall sagen, es war beides. Tatsächlich hat, also die Kleiderreformbewegung hatte unglaublich wenig Erfolg am Anfang. Die haben sich da die Zähne ausgebissen. Die Frauen wollten das Korsett nicht ablegen. Und zwei Dinge haben sozusagen von außen dazu beigetragen. Das war einmal der Erste Weltkrieg, wo Frauen sehr viele Arbeiten von Männern übernehmen mussten und dann so langsam auch die Hose sozusagen im Arbeitsalltag erlaubt wurde, aber in der Öffentlichkeit immer noch nicht. Die Rocklänge wurde etwas gekürzt, sodass man sich ein bisschen besser bewegen konnte. Aber vor allem der Sport hat eigentlich viel mehr Mobilisierung verschafft. Es gab plötzlich Sportkorsetts, die sehr viel flexibler waren. Also es hat wirklich eine Revolution in der Mode ausgelöst. Gleichzeitig aber entsteht natürlich in dem Moment, wo man dann diesen trainierten, jugendlichen, gestählten Körper auf alle überträgt und es von allen fordert, entstehen neue Normen.
Ja, jetzt sei doch mal schlank und sportlich.
Genau.
Das ist auch nicht so einfach.
Genau.
Ich spreche mit der Kulturwissenschaftlerin Evke Rulfes darüber, wie Gesellschaften Frauenkörper genormt, eingeengt, verändert haben. Sind wir heute davon ganz frei? Darum geht es uns hier gleich. Yeah. Die Kulturwissenschaftlerin Evke Rülfes beschreibt in ihrem neuen Buch Eingeschnürt, wie der weibliche Körper in Form gebracht wurde. Zwei Beispiele vor allem sind das, das Füßeschnüren in China, das Korsett in Europa. Aber wie ist denn das eigentlich heute, 2026? Wir sprechen ganz viel von Selbstbestimmung. Gleichzeitig boomt die Schönheitsindustrie wie nie vorher. Ist der Druck subtiler geworden vielleicht, Frau Rülfes, weil wir ihn als persönliche Entscheidung erleben und nicht mehr als gesellschaftliche Vorschrift?
Ja, definitiv. Also das, jetzt, um jetzt als meinem Ruf als Kulturhistoriker nochmal, ich meine, das fängt ja in der Aufklärung an, in dem sozusagen das bürgerliche Individuum geschaffen wird und die äußeren Strukturen quasi wegbrechen, aber es dafür für dieses moralisch-pietistische Bürgertum umso wichtiger wird, dass diese Strukturen verinnerlicht werden. In der schwarzen Pädagogik fängt man dann an, eben die Prügelstrafe durch Scham und Beschämung zu ersetzen. Mhm. Und das haben wir ja bis heute. Also, dass wir uns für unseren Körper schämen oder ein schlechtes Gewissen haben, das zeugt eben von diesen internalisierten Normen, die wir ganz schwer loswerden. Es ist vielleicht einfacher, gegen einen äußeren Widerstand anzukämpfen, wenn man diese Kraft hat sozusagen, aber der innere Zensor ist doch sehr wirkmächtig.
Das heißt also, sich heute aus heutiger Sicht über ein Korsett lustig zu machen oder Unverständnis zu zeigen, wie sich so viele damals einer Norm unterworfen haben, ist ein bisschen lustig angesichts dessen, was man zum Teil für Schönheitspraktiken auf Social Media betrachten kann.
Ja, das stimmt. Also ja, aber gleichzeitig ist es ja eben doch so, dass wir doch so viel Freiheiten haben wie nie zuvor. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich das Buch auch geschrieben habe, dass dieser historische Blick uns eben zeigen kann, wie krass es sozusagen früher war und was für ein Glück wir heute eigentlich haben. Und genau, und das ist natürlich, aber ich meine, es sind einfach völlig, es ist eine ganz andere Welt, die sich durch Social Media nochmal stark, das ist nochmal sehr viel Schwung aufgenommen, diese Idee. Also wenn man jetzt, ich vergleiche das immer mit den Hochglanzzeitschriften früher, wo die Topmodels drin waren und das war so, also es war natürlich auch quasi eine Körpernorm, die uns vorgegeben wurde, aber es war so ein großer Abstand, also das war unerreichbar. Und jetzt mit Social Media, wenn InfluencerInnen sich präsentieren, haben vor allen Dingen junge Leute das Gefühl, das sind meine Peers, das sind Leute wie ich. Und das heißt auch, ich kann auch so aussehen wie die und irgendwann dann auch, ich muss auch so aussehen wie die. Und das ist kompliziert.
Die Erreichbarkeit ist sozusagen auch zum Druck geworden.
Genau.
Ne? Du musst dich nur genug anstrengen, dann wirst du genauso. Historisch waren diese Schönheitspraktiken ja ganz oft wirklich ein Zeichen einfach sozialer Zugehörigkeit. Upper Class, haben Sie gerade gesagt, ja. Wirtschaftliche Möglichkeiten waren da natürlich, die wurden zur Schau gestellt. Das ist heute nicht viel anders. Da braucht man nicht nur Social, da braucht man nur die Nachrichten, wenn wir zum Beispiel die High Society um Donald Trump sehen. Die Frauen sehen zu einem großen Teil, sagen wir mal vorsichtig, doch so aus, als hätten sie etwas machen lassen, wie man in Anführungsstrichen gerne sagt. Da herrscht auch eine gesellschaftliche Norm.
Definitiv. Also das ist eigentlich das im Moment prominenteste Beispiel, denke ich, weil ja da dieses sogenannte MAGA oder Mar-a-Lago-Face.
Ist das ein Begriff?
Ja, ja. Das ist also dieses absolut gleichgeschaltete Gesicht, die alle wirklich gleich aussehen und die ganz offensichtlich durch Schönheitschirurgie, ästhetische Chirurgie hergestellt wird, richtig? Das ist ja auf der einen Seite ein Zeichen von Status und Geld, auf der anderen Seite in diesem Fall auch ein ganz klares politisches Statement. Mhm. Das finde ich auch nochmal sehr interessant dabei. Klar gibt es diese, also das Füßebinden und das Korsett, beides waren am Anfang Statussymbole und sind dann in einem etwas längeren Prozess durch so einen Trickle-Down-Effekt eben hat sich dann in der gesamten Gesellschaft verbreitet. Diese Prozesse scheinen im Moment wahnsinnig, sehr viel schneller zu laufen. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel sich an die aufgespritzten Lippen denkt oder so, die auch, das wird dann ja immer günstiger und dann machen das auch immer mehr Leute. Aber ja, natürlich versucht die Upper Class immer wieder mit neuen Mitteln sozusagen ihren Status zu behaupten. Und das funktioniert natürlich auch, aber auf einer subtileren Ebene, würde ich sagen.
Genau, und das ist, kann man auch mal hinterfragen, jeder auch für sich, wie frei man denn auch in der ganz normalen Gesellschaftsschicht, man muss ja nicht upper class sein, aber wie frei sind wir in unserem Alltagsleben davon, was uns so an gesellschaftlichen Schönheitsnormen auch vorgegeben wird. Und da bleibe ich jetzt auch mal ganz klar bei den Frauen. Frau Rülfes, was haben Sie denn selbst bei den Recherchen gelernt? Vielleicht auch über sich selbst?
Ja, ich glaube, Sie spielen auf den Lippenstift an. Ja, das fand ich ganz interessant, als mir das sozusagen aufgegangen ist selbst, dass ich quasi so ein bisschen dachte, immer eine gegenteilige Geschichte zu haben. Ich wollte als Jugendliche unbedingt anders aussehen als alle anderen und habe das auch geschafft, war aber eben gleichzeitig in einer Peer Group, in einer Gruppe, die eher linksorientiert war oder sehr linksorientiert und in der Make-up ein totales Tabu war. Mhm. Und das galt, wenn man das machte, hat man sich dem Patriarchat unterworfen sozusagen. Also es wurde absolut verteufelt. Und ich merke das heute noch, ich bin heute noch mit 51 immer noch davon beeinflusst, weil ich mir selber sozusagen Lippenstift und Schmuck und so nur erlaube zu speziellen Anlässen. Wobei ich mich aber jedes Mal, wenn ich auf der Straße einfach im Alltag eine Frau sehe, die einen knallroten Lippenstift hat und die elegant gekleidet ist, freue ich mich total über diese Frau, weil es einfach toll aussieht und ich finde es total schön. Und mir selber erlaube ich das nicht. Also da gibt es tatsächlich etwas, das Bewusstsein ist inzwischen da. Ich arbeite noch an mir.
Aber es ist hochinteressant, sich selbst auch in diesem Punkt zu hinterfragen.
Ja, auf jeden Fall.
Und das passiert definitiv, das kann ich Ihnen auch nur sagen, wenn man Ihr Buch liest. Ich habe zum Beispiel gelernt, ich habe griechische Füße. Darüber werden wir hier gleich noch kurz sprechen. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Gespräch.
Gerne, Dankeschön.
Ilfke Rülfes auf Radio 3. Ihr neues Buch heißt Eingeschnürt, erscheint am 28. Juli bei HarperCollins. Der 28. ist heute, also erscheint es auch heute. 288 Seiten sind das, 24 Euro. Gibt es auch als E-Book für 17,99 und das Gespräch zum Nachhören gleich auf radio3.de.